ich jetzt mit der Aufzeichnung und heiße euch willkommen zu Klasse 5. Heute geht es um Nirvana. Die Definition von Nirvana lautet Nyundrip Malupar Mangpei Susol Tangkok. Und auf Deutsch heißt das, Nirvana ist eine Beendigung, die aus der individuellen Analyse kommt und daraus besteht, seine konflikterzeugenden Emotionen, also die Geistesgifte, in ihrem vollen Umfang zu beseitigen. Die Definition habt ihr im Reading und in den Notizen. Geshe-la sagt, dass er sich sehr gefreut hat, als er endlich eine Definition von Nirvana gelernt hat. Weil jeder so seine eigenen vagen Vorstellungen davon hat, was Nirvana ist. Und wir sollten einfach wissen, was damit gemeint ist, weil es ja eines unserer erklärten Ziele als Buddhisten ist. Das Sanskrit-Wort Nirvana bedeutet etwas ausblasen, so wie man eine Kerze auspustet. Nir heißt aus und die Silbe van bedeutet blasen oder eben pusten. In unserem Sprachraum taucht diese Silbe van übrigens in Ventilation oder Ventilator auf. Oder viento heißt Wind auf Spanisch. Und im Deutschen ist es zu Wind geworden. Auf Tibetisch heißt Nirvana Nyangde. Das ist eine Abkürzung für Nyang Nyen Ledepa. Gone beyond grief. Ich würde das übersetzen als allen Kummer überwunden zu haben oder alles Leidhafte überwunden zu haben. Und das gibt, wie ich finde, eine sehr klare Bedeutung von Nirvana wieder. Das tibetische Wort Nyundrip meint die Geistesgifte oder, wie es in der Definition heißt, die konflikterzeugenden Emotionen. Das Sanskrit-Wort dafür ist Klesha. Der Wortstamm von Klesha ist Klish und Klish bedeutet jemanden stören, jemanden nerven. Also diese Kleshas, die stören den Frieden unseres Geistes. Also jeder Gedanke, alles, was unseren friedvollen Geisteszustand stört, ist eine Klesha. Jeder Gedanke, jede Emotion, die uns stört, die uns quält, uns traurig macht oder niedergeschlagen macht, das ist eine Klesha. Wenn wir uns ärgern auf der Arbeit oder wenn wir etwas unbedingt haben wollen oder wenn wir keine Ruhe finden, dann sind das Kleshas. Das tibetische Wort Drup meint Hindernis oder Schatten. Etwas, das unseren Weg blockiert oder das es uns unmöglich macht, etwas zu sehen. Etwas, das verhindert, dass wir ein bestimmtes Ziel erreichen. Nyundrip sind negative Emotionen, die ein Hindernis bilden. Und was von diesen Hindernissen blockiert wird, ist dieser friedvolle Geisteszustand, den wir Nirvana nennen. Übrigens, die Ursache aller Kleshas, aller negativen Gedanken und Emotionen ist Unwissenheit. Kennen wir auch aus dem Rad des Lebens. Ja? In den alten Darstellungen kommt von der Unwissenheit, die das Schwein repräsentiert, die Gier. Die wird vom Hahn repräsentiert. Und die Wut, das ist die Schlange. Ja? Andere, spätere Darstellungen zeigen die drei als einen Kreislauf. Na und hier kommt die Idee der Bakchaks ins Spiel. Ich glaube, wir haben im Kurs 5, dem Karma-Kurs, da werden die Bakchaks genauer behandelt. Wörtlich übersetzt meint Bakchak eine Geistestrübung. Es sind Samen oder Trübungen in unserem Geist, die das Potenzial für negative Gedanken oder Emotionen beinhalten. Solange wir diese Bakchaks für Kleshas in unserem Geist haben, können wir ärgerlich werden. Die Samen, triggern den Ärger oder andere negative Emotionen in unserem Geist. Sie sorgen für eine bestimmte Reaktion in unserem Geist, wenn uns zum Beispiel jemand anschreit oder was Blödes sagt oder uns die Vorfahrt nimmt oder ungerecht zu uns ist. Ja? Sie steuern, diese Bakchaks steuern, wie wir Situationen einordnen und darauf reagieren. Also erstmal innerlich reagieren, ja, als Emotion, die aufsteigt. Und das geht manchmal sehr schnell, wie wir alle wissen. Nehmen wir zum Beispiel Ärger. In unserem Geist gibt es den Samen dafür, ärgerlich zu werden. Ob wir tatsächlich Ärger spüren, ist normalerweise abhängig von einer äußeren Situation. Wenn ich zu Hause ganz entspannt in meinem Garten sitze und mich an den Blumen freue und an den Vögeln und auf die Alster schaue und die Sonne scheint durch die Baumkronen, dann ist der Ärger in meinem Geist normalerweise nicht manifest. Das heißt aber nicht, dass der Bakchak, also die Anlage für Ärger, in meinem Geisteskontinuum überwunden oder gar verschwunden wäre. Es heißt nur, in diesem einen Moment ist eine bestimmte Emotion nicht manifest. 2 Stunden später oder 2 Minuten später kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ja, weil jemand scheinbar schnippisch mit mir redet oder nicht versteht, dass ich Recht habe. Oder eine Sache nicht funktioniert und ich noch immer diese Anlage in meinem Geist habe, mich zu ärgern. Also, nur weil bestimmte äußere Faktoren, die eine Emotion triggern, im Moment fehlen und sie deshalb nicht manifest ist, heißt das noch lange nicht, dass ich keine entsprechenden Bakchaks mehr hätte. Wenn das der Fall ist, wenn ich also keine Bakchaks mehr für Kleshas habe, für diese negativen Emotionen, dann bin ich ein Arhat. Wir reden also hier nicht nur von manifesten negativen Emotionen oder Gedanken, sondern von der karmischen Anlage dazu. Und erst wenn auch diese Anlagen verschwunden sind und damit jede Form von Negativität unmöglich geworden ist, ist man ein Arhat geworden und hat das Nirvana erreicht. Vielleicht erinnern sich einige. Wir haben im ersten Kurs in der ersten Klasse über die Einteilung veränderlicher Dinge gesprochen, ne? Und haben 3 Kategorien genannt. Physische Dinge, geistige Dinge und Dinge, die weder physisch noch geistig sind. Was glaubt ihr, welcher Art die Kleshas sind? Also negative Emotionen wie Ärger oder Begierde. Sind das physische, geistige oder weder noch Dinge?
Geistige.
Geistige, genau. Kleshas sind geistiger Natur, gemacht aus Geist. Die Bakchaks, interessanterweise, dagegen nicht. Die gehören nicht zur geistigen Natur. Gisela beschreibt sie als eine Art Potenzial in Form einer bestimmten Energie, die im Herzen einer Person gespeichert ist. Da hatten wir in Klasse 3 diese kleine Meditation gemacht. Da sind wir auch schon mal in diesen kleinen Kristalltropfen hinter unserem physischen Herzen gegangen. Und da sind diese Bakchaks gespeichert, dieses Potenzial, die Energie gespeichert. Das ist eine Kraft, die, wenn die äußeren Umstände entsprechend sind, eine Klesha triggern. Nyundrip sind negative Emotionen, die ein Hindernis bilden. Nyundrip bezieht sich also nicht nur auf die negativen Emotionen, die Kleshas, sondern auch auf das Potenzial dafür, das in unserem Herzen vorhanden ist. Diese 2 Sachen, diese 2 Dinge, die negativen Gedanken, die jemand gerade hat, und dann all die kleinen Potenziale, die Anlagen für die Kleshas, die bilden das Hindernis, das unser Nirvana blockiert und das wir natürlich überwinden müssen. Diese Bakchaks, die kommen aus früheren Leben. Wir bringen diese Anlagen, Neigungen zu bestimmten Geistesgiften schon mit. Und die sind individuell verschieden. Einige von uns neigen mehr zu Ärger, andere zu Eifersucht oder zu Gier und so weiter. Und auch wie stark diese Neigungen ausgeprägt sind, kommt aus früheren Leben. Und in jedem weiteren Leben erzeugen wir neue Bhaktas, so lange, bis wir erleuchtet sind. Gewöhnlich wird Bhaktak in einem negativen Kontext verwendet. Aber es gibt natürlich auch positive Bhaktaks, Potenziale oder geistige Samen oder Prägungen, wie auch immer wir das benennen wollen. Das Konzept an sich ist neutral. Aber man spricht eher davon als etwas, das man loswerden möchte. Ich glaube, dass das an der Unwissenheit liegt, die ja auch oft unseren guten Handlungen zugrunde liegt. Und mit Unwissenheit meine ich, dass wir in dem Moment nicht daran denken, dass die beteiligten Personen, inklusive ich selber, und die Handlung keine eigene Natur haben. Ja? Wenn wir uns daran erinnern in dem Moment, dann wird die Prägung um ein Vielfaches stärker. Nyundrip, Malupa, Pangpe, Susur, Tangkok. Nyundrip sind negative Emotionen, die ein Hindernis bilden. Und wie wir gerade gelernt haben, muss das nicht nur eine negative Emotion sein, sondern kann genauso gut ein karmischer Same, also das Potenzial dafür sein. Malupa bedeutet völlig, in der Gesamtheit oder restlos. Pangpe heißt beseitigt oder gelöscht aus unserem Geisteskontinuum. Geshe-la sagt, der nächste Teil der Definition Susur Tangkok sei schwierig zu übersetzen. Also, wir beginnen mit der letzten Silbe. Gok ist das Ende, das Aufhören von etwas. Zum Beispiel das Aufhören von Ärger. Das ist unser Ziel als Praktizierende. Ne? Dass die Geistesgifte aufhören, dass die Negativität aus unserem Geist für immer verschwunden ist. Dass man niemals mehr ärgerlich wird. Und das Beenden jedes einzelnen negativen Gedankens und ihrer Samen in unserem Geist. Und damit das Eliminieren der Hindernisse. Es gibt zwei Arten von Gok. Das Beenden von etwas, sobald wir die Leerheit direkt gesehen haben, und das Ende von etwas, bevor wir die Leerheit direkt gesehen haben. Nach dem Pfad des Sehens, und alle wissen, dass ich damit die 20 Minuten Meditation meine, in der jemand die Leerheit direkt erkennt, und die Zeit, die darauf folgt, also die nächsten 24 Stunden. Das ist der Pfad des Sehens. Und nach dem Pfad des Sehens also hat ein Mensch die völlige Gewissheit erlangt, dass es frühere Leben gibt. Dass dieses Leben in Sansara Leid bedeutet. Und er weiß, wie viele Leben es noch dauern wird, bis er selbst zum Buddha geworden ist. All diese Erkenntnisse haben einen direkten Bezug zu den vier Wahrheiten. Und hier, in diesem Geisteszustand, ist man zum ersten Mal in der Lage, die Wahrheit der vier Wahrheiten zu erkennen. Im Englischen heißt es The Four Noble Truths. Und bei uns sagt man oft die vier edlen Wahrheiten, aber das ist keine gute Übersetzung. Im Original heißt es nämlich die vier Wahrheiten eines Arya. Und Nobel oder edel auf Deutsch ist eine Übersetzung, die einem Arya nicht gerecht wird. Ihr erinnert euch, im Moment der direkten Einsicht in die Leerheit ist man zu einem Arya geworden und erkennt jede einzelne der vier Wahrheiten. Aber wir haben noch nicht all unsere Geistesgifte beseitigt. Das ist dann ein Arhat. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Andrea weiß genau, wovon ich rede. Okay, die vier Wahrheiten. Ja? Dieses Leben ist Leid. Wir haben letztens viel darüber gesprochen, im Zusammenhang mit dem ACIP, mit mehreren von euch gesprochen. dass es uns hier so gut geht und deshalb viele Menschen das gar nicht hören wollen. Susa hat uns das auch geschrieben. Aber wenn wir nur einen Moment darüber nachdenken, dann wissen wir, dass dieses Leben Leid ist. Weil in diesem Körper bin ich dazu verdammt zu sterben. Dieser Körper stirbt. Da geht kein Weg dran vorbei. Der Meilenstein unserer Entwicklung ist, ich verstehe, dass das ein Resultat meines Karmas ist, meiner Negativität, dieses Leiden. Und ich weiß genau, dass es einen Weg gibt, der aus dem Leid herausführt. Ich sehe meine zukünftigen Leben, ich weiß, wie lange es dauern wird, bis ich selber zum Buddha werde. Ich habe direkt erfahren, was der Buddha ist. Ich bin dem Buddha direkt begegnet. Und jetzt verstehe ich, wie kostbar und heilig die alten Schriften sind und dass jedes Wort darin Wahrheit ist. Und ich werde ganz sicherlich diesen Schatz von jetzt an hüten, denn das ist das Einzige, was mir helfen kann. Dieses Wissen ist meine Rettung. Deshalb hat Gisela das ACIP gegründet und arbeitet Tag und Nacht daran, die Texte zu übersetzen. Ich meine für uns, ne? Wenn wir auf Tour sind, der nutzt jede Minute, jede Wartezeit am Flughafen, setzt sich irgendwo hin, egal wo, vergisst seine Umgebung und arbeitet an den Texten. Das ist unglaublich. Im Transferbus, im Shuttle, am Flughafen, jede freie Minute nutzt er, um die Texte zu retten, zu übersetzen, zu katalogisieren. Also, auf dem dritten Pfad des Sehens erkennt man jede der vier Wahrheiten, eine nach der anderen. Und das ist die Bedeutung des Wortes so-so, eine nach der anderen. Und Tangok heißt sie zu analysieren. Also, die vier Wahrheiten eines Aya lauten: Das Leben ist Leiden. Jede Person, die ich liebe, wird sterben. Ich werde sterben. All die schönen Dinge, die mir Spaß machen, gehen zu Ende. Und mein Geist ist ewig unzufrieden. Immer passiert irgendwas, das mich stört, das mich traurig macht, das mich ärgert. Ja, ich möchte immer mehr oder etwas anderes. Und ich bin nie über einen längeren Zeitraum zufrieden. Das ist Leiden. Am Sonntag. Ich habe wirklich ein unglaubliches Glück mit dem Ort, an dem ich wohne. Einen wunderschönen Garten direkt an Thalster. Und am Sonntagmorgen saß ich da im Garten und habe meinen Tee getrunken und aufs Wasser geschaut und habe gedacht, ja, wo sind denn jetzt die Schwäne und die Enten und die Reiher, die mir in meiner Aussicht fehlen? Ja, das ist so absurd. Ja, es ist so schön, wunderschön aufs fließende Wasser zu schauen. Und was denke ich? Denke daran, was fehlt. Aber so funktioniert dieser leidhafte Geist. Ja, oder wir fühlen uns hilflos, weil wir die Ursachen von unserem Leid nicht verstehen und denken, dass wir sie nicht beeinflussen könnten. So, das ist die erste Wahrheit. Ja? Das Leben ist Leiden. Zweite Wahrheit, es gibt eine Ursache für dieses Leiden und die Ursache sind meine eigenen negativen Gedanken und Handlungen der Vergangenheit. Nummer drei ist das Ende des Leids. Man sieht, dass das Leiden ein Ende haben wird und man weiß, wann das sein wird. Und die vierte Wahrheit, die ein Aya erkennt, ist, dass es einen Weg gibt, der aus dem Leiden führt. Also wir haben hier bei diesen vier Wahrheiten zwei Ursachen, zwei Wirkungen. Leiden und dessen Ursache und das Leid, das Ende des Leidens und dessen Ursache. Also. Susotang ist das Beenden von etwas in unserem Geist. Und das Ende ist durch das direkte Sehen der Leerheit verursacht auf dem dritten Pfad. Den gleichen Ausdruck Susotang gibt es für ein Beenden vor dem dritten Pfad, wenn man sich auf dem ersten und zweiten Pfad befindet. Und hier bedeutet das etwas Schreckliches, nämlich ein Schnitt durch die Wurzeln unseres guten Karmas. Damit zerstören wir das Ergebnis unserer heilsamen Handlungen. Und als Ursache dafür wird in den Schriften hauptsächlich der Glaube an falsche Ideen genannt. Also die schlimmste dieser falschen Ideen im Buddhismus ist, wenn man als Buddhist, ja, nicht an Karma, nicht an Ursache und Wirkung glaubt. Wenn man sagt, ach, egal wie ich mich verhalte, das spielt eh keine Rolle, ja, solange mich keiner dabei erwischt. Karma, Ethik, das gibt's alles nicht. Moral, vollkommen sinnlos. Oder zu sagen, es gäbe keine Erleuchtung, ja, es gäbe keinen Weg aus dem Leiden. Diese Art von Gedanken führt dazu, dass heilsames, gutes Karma in uns vernichtet wird. Beziehungsweise, dass unsere Verbindung dazu gekappt wird. Vor allem, wenn man voller Heftigkeit und Ärger an diesen falschen Ideen festhält. Ab einer bestimmten Entwicklungsstufe auf dem zweiten Pfad, also dem Pfad der Vorbereitung, kann uns das eigentlich nicht mehr passieren. Ja, mit echter Entsagung und einem profunden intellektuellen Verständnis der Leerheit sind wir ziemlich sicher vor solchen Weltanschauungen. Das ist dann eine Beendigung auf dem zweiten Pfad, die nicht durch das direkte Sehen der Leerheit entsteht. Für uns gibt es eine gute Nachricht, ja? Auf dem Pfad der Vorbereitung gibt es einen Punkt, ab dem wir das gute Karma in uns nicht mehr vernichten können durch diese falschen Ideen. Und außerdem gibt es eine Entwicklungsstufe auf dem zweiten Pfad, so ziemlich zum Ende hin, ab der wir auch keine niederen Wiedergeburten mehr auf uns nehmen müssen. Ebenfalls ein Gott, das Ende von Wiedergeburten in den unteren Bereichen. Und diese Art von Beendigung erreichen wir durch unsere Fortschritte auf dem zweiten Pfad. Und deshalb bezieht es sich wohl hauptsächlich auf ein wachsendes Verständnis für den Dharma und die Fähigkeiten, das zu integrieren. Aber um Nirvana zu erreichen, müssen wir die Leerheit direkt gesehen haben. Und daraus resultierend eine direkte Einsicht in die vier Arya-Wahrheiten erlangt haben. Also das ist die Voraussetzung für Nirvana, der dritte Pfad. Also, einerseits, der dritte Pfad ist notwendig, um Nirvana zu erreichen. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass man auf dem dritten Pfad Nirvana erreicht hätte. Das ist der Unterschied zwischen einem Arhat und einem Arya. Als Arya hat man eines der Geistesgifte für immer eliminiert, aber den Rest erledigt man eben auf dem vierten Pfad, auf dem Pfad der Gewöhnung. Auf diesem Pfad gibt es viele Level. Man beginnt zum Beispiel damit, heftigen Ärger zu eliminieren. Und dann arbeitet man mit der etwas gemäßigteren Form von Ärger und dann mit einer subtileren Form und so weiter. Man unterscheidet 9 Arten von Ärger, die immer feiner, immer subtiler werden, bis man sich schließlich aller Formen entledigt hat und man gar nicht mehr in der Lage ist, Ärger zu spüren. Okay. Nirvana ist eine Beendigung, die aus der individuellen Analyse kommt. Damit ist der dritte Pfad gemeint, mit direkter Wahrnehmung der Leerheit und direkter Einsicht in die vier Arya-Wahrheiten, eine nach der anderen. Und die daraus besteht, seine konflikterzeugenden Emotionen, das sind die Geistesgifte, in ihrem vollen Umfang beseitigt zu haben. Ich sage den Satz nochmal ohne 5 Nebensätze, ja? Nirvana ist eine Beendigung, die aus der individuellen Analyse kommt und welche daraus besteht, seine konflikterzeugenden Emotionen in ihrem vollen Umfang beseitigt zu haben. Mit anderen Worten, ist Nirvana der Moment, in dem wir alle Spuren von Negativität in unserem Geist beseitigt haben. Aufgrund des dritten Pfades. Ein Synonym für Nirvana ist Freiheit. Im Tibetischen hat dieses Wort beide Bedeutungen, diese beiden Bedeutungen. Kommen wir nochmal auf die Bhaktas zurück. Wir können das so zusammenfassen. Wenn du ärgerlich bist, aber bereits weißt, dass das Objekt deines Ärgers, also dein Gegenüber, von dir selber kommt, und du versuchst in der Situation diese Weisheit zu erinnern, dann wird der Bhaktschak, der entsteht, bei weitem eine nicht so starke Prägung haben. Ja, das Potenzial für Ärger wird dann wesentlich kleiner sein. Die Weisheit, das Verstehen des Prozesses, der vor sich geht, muss die natürliche Reaktion überwinden. Die muss stärker sein, diese Weisheit, als unser Instinkt. Und das ist nicht einfach. Es gibt eine buddhistische Praxis, in der man das Sterben übt. Man versucht auf eine bestimmte Weise durch den Todesprozess zu gehen. Und viel hat damit zu tun, dass man die Bhaktas dabei nicht aktiviert. Man versucht, wie es heißt, nicht das Wasser von negativen Emotionen auf den Bhaktak zu gießen. Die Bhaktas sind vorhanden, aber wenn es einem gelingt, im Sterbeprozess nicht zu wässern, ja, also den Geist unter Kontrolle zu halten, dann sterben sie in ihrem Zustand als Samen, ohne aufzugehen, weil sie nichts haben, wodurch sie getriggert werden. Okay. Noch einmal zur Wiederholung der Definition. Nirvana ist eine Beendigung, die aus der individuellen Analyse kommt und die daraus besteht, seine konflikterzeugenden Emotionen in ihrem vollen Umfang beseitigt zu haben. Das war die Definition von Nirvana. Jetzt kommen wir zu einer Liste. Wir unterscheiden 4 verschiedene Arten von Nirvana. Eigentlich gibt es noch mehr Unterteilungen, aber wir behandeln 4 Arten von Nirvana. Heute sprechen wir über das sogenannte natürliche Nirvana. Die anderen Arten von Nirvana behandeln wir in 2 Wochen. Also noch 3 weitere Arten von Nirvana, über die wir das nächste Mal sprechen. Harald ist nicht da, deshalb übernehme ich die 6. Klasse. Und das passt ganz gut, weil es in beiden Klassen um Nirvana geht. So, das natürliche Nirvana, Rangshin Nyangde auf Tibetisch. Nyangde, haben wir schon gesagt, ist Nirvana und Rangshin heißt natürlich. Dieses Nirvana zählt nur nominell als Nirvana und wir werden gleich sehen, warum das so ist. Wie ihr euch vielleicht erinnert, unterteilen wir alles in die trügerische Wahrheit und die letztendliche ultimative Wahrheit. Alles ist entweder trügerische Realität oder letztendliche Realität. Nehmen wir zum Beispiel den berühmten Stift. Ich habe hier einen Stift mit einem kleinen Diamanten. Zu welcher Wahrheit zählt er? Trügerische Wahrheit? Genau, jawohl, viele nicken. Ein Stift gehört zur trügerischen Wahrheit. Der Stift hat eine ultimative Wahrheit, aber er ist nicht ultimative Wahrheit. Das ist wie die Unterscheidung von Gerd hat einen Computer, aber er ist nicht der Computer. Und so hat der Stift tatsächlich eine ultimative Realität. Aber für uns ist er trügerische Realität. Er gehört deshalb zur trügerischen Realität, weil er unseren normalen Geist als eigenständig existierend erscheint. Er sieht aus, als sei er von eigener Natur, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Ein Teil von uns gibt immer die falsche Antwort auf die Frage, woher der Stift kommt. Deshalb der Begriff trügerische Realität. Es wird auch als konventionelle Wahrheit übersetzt, aber Gischeler sagt, das sei falsch. Die korrekte Übersetzung ist trügerisch. Wenn wir hier über Wahrheit reden, müssen wir uns bewusst sein, dass sich das nicht auf wahre Fakten bezieht. Ja, also nicht in dem Sinne, dass das eine Lüge wäre und das andere die Wahrheit. Die Wahrheit lässt sich nicht auf diese Art unterteilen. Ja, es heißt trügerische Wahrheit, weil es uns auf eine bestimmte Weise erscheint, nämlich als aus sich selbst heraus existierend. So erscheint es uns. Aber in Wirklichkeit, ja, muss die Bewegung, geht die Bewegung dahin, und in Wirklichkeit hat das Objekt keine eigene Natur. Und so verhält es sich mit dem natürlichen Nirvana. Das natürliche Nirvana meint die ultimative Wirklichkeit. Der Begriff natürlich hat die Bedeutung von angeboren oder ursprünglich. Es beinhaltet in diesem Zusammenhang die Information, dass etwas schon immer so war und für immer so sein wird. Niemand hat es gemacht oder verändert. Das war auch eine Frage, die wir schon über die wir schon gesprochen haben, ne? Nichts, was sich verändert. Das natürliche Nirvana ist definiert als die letztendliche Realität. Die letztendliche Realität ist die Leerheit. Hat also jedes Objekt ein natürliches Nirvana? Ja, genau, die Antwort ist ja. Und deshalb heißt dieses Nirvana natürlich, es ist allem, was existiert, innewohnend. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum die wahre Natur eines Stiftes Nirvana sein soll. Erinnert euch an die Definition von Nirvana. Alle negativen Gedanken und ihre Samen sind aus unserem Geist verschwunden. Trifft das auf den Geist, auf den Stift zu? Nur zur Hälfte, ja, weil der Stift hat keine negativen Gedanken oder karmisches Potenzial dafür, weil der Stift auch keinen Geist hat. Deshalb gehört zwar das natürliche Nirvana zu unserer Aufzählung, aber eigentlich ist es kein echtes Nirvana, das ja aufgrund der individuellen Analyse entsteht. Also das entsteht, weil man die Leerheit direkt gesehen hat. Auch Objekte haben natürliches Nirvana und so ist diese Einteilung nur eine nominelle. Wie auch das Zuckerrohr Bodhicitta noch kein echtes Bodhicitta ist und man es trotzdem Bodhicitta nennt. Okay, das war's für heute. Habt ihr dazu Fragen, meine Lieben? Ute, gerne. Du musst nur dich unmuten, dein Mikro einschalten.
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Klasse wieder, Silvia. Ich habe versucht, genau dir zu folgen und bin gestolpert mit dem Reading und der Aufzeichnung und deiner neuen, noch klareren Definition von Nirvana. Jetzt meine Frage. Ist das die Definition, die ich jetzt eigentlich lernen soll?
Also das ist auf jeden Fall die Definition, die Gischeler uns gegeben hat.
Also okay, aber sie steht so jetzt nicht drin.
In dem, wo?
Weder im Reading, noch in den Schüleraufzeichnungen. Und okay. An was ich mich festmache, war die, kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Die Interpretation, die Definition von Nirvana ist eine Beendigung und dann hat es bei mir aufgehört.
Mhm. Warte.
Da ist was Wunderbares dazugekommen, nämlich.
Also, Nirvana ist eine Beendigung, die aus der individuellen Analyse kommt.
Ja.
Und daraus besteht,
ja,
seine konflikterzeugenden Emotionen, das sind die Geistesgifte, ja, in ihrem vollen Umfang beseitigt zu haben.
Ja. Okay, danke. Dann werde ich diesen Satz einfach irgendwie nochmal nachlesen, nachhören, wenn die Klasse online steht.
Okay. Okay, also ich kann das auch, ich kann es auch in den Chat jetzt einfach mir hier kopieren. Und ich gucke mir dann mal an, wieso das nicht. Na gut, also, warte mal. Paste, Umfang beseitigt zu haben und genau. Ich schaue mir das mal an, wo das im Reading ist, beziehungsweise ich schaue mir das nochmal in den Class Notes an. Aber das ist die auf jeden Fall die Definition, wie Geshe-la uns sie gibt.
Silvia, ich habe auch nochmal eine Frage.
Ja.
Und zwar jetzt nicht direkt zu Nirvana, sondern zu Leerheit. Das ist okay?
Ja.
Und zwar, wenn du jetzt im Alltag jetzt mit der Leerheit arbeitest, das heißt, du bist in verschiedenen Situationen, zum Beispiel in einer Konferenz mit mehreren Leuten, ja, du gehst mit deinem Bewusstsein so ein bisschen Abstand, gehst in dich und lässt das auf dich wirken. Und mein Ansatz ist immer so, dass das von mir kommt. Also auch die Leute und die Art, wie sie miteinander kommunizieren und wie ich damit reagiere. Also ich arbeite damit jetzt die letzten Wochen. Es ist so, ich habe immer den Stift dabei, dass ich mich immer dran erinnere und immer wieder damit arbeite. Das hilft mir im Moment sehr gut mit der Wut und so weiter. Da bin ich schon sehr gut auf einem guten Weg, dass ich mich nicht aufreg, weil ich mir sage, das kommt von mir. Meine Frage ist jetzt, wie kriegst du die Stufen der, wenn du auf dem Weg bist, mit der Leerheit arbeitest, wie bekommst du da die Qualität deines Handelns oder mit dem Arbeiten? Wie kriegst du das mit, wie weit du bist jetzt, also mit deiner Arbeit, mit der Leerheit? Also ich versuche das ja im Alltag mit reinzubringen und zu arbeiten. Immer wieder, immer länger werdend. Ja, wie soll ich das sagen? Wie kriegt man das mit, dass man auf dem richtigen Weg ist? Oder
also
mein Umfeld, ändert sich mein Umfeld oder
dein Umfeld ändert sich. Aber ich manchmal ändert es sich auch so, dass größere Herausforderungen kommen.
Ja, und dann
wenn das der Fall ist, dann kannst du dich freuen, weil du dann absolut auf dem richtigen, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Pfad bist. Wenn du Herausforderungen begegnest, die dich aus deiner Komfortzone holen.
Und da bin ich wieder an einem Punkt, wo ich dann, ja, okay.
Und dieser Prozess dauert so lange, bis wir tatsächlich erleuchtet sind. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Ja? Der vierte Pfad, das ist ja der Pfad, nachdem man die Leerheit direkt schon gesehen hat, ist dann dieser lange Prozess von noch 7 Leben normalerweise, wo man diese ganzen Geistesgifte wirklich grundlegend ausräumen kann. Ja, das ist ein langer Prozess. Dennoch ist es so, dass sich im Außen unglaublich viele schöne Dinge ereignen und zeigen, dass sich das Leben generell tatsächlich wie in so einer Aufwärtsspirale entwickelt. Ich weiß nicht, das können wahrscheinlich alle, die jetzt schon seit ein paar Jahren auf dem Weg sind, bestätigen, dass sich da ganz viele positive Dinge ergeben und Türen auftun und also wirklich, wirklich viele, viele gute Samen reifen können. Dennoch, solange wir einen gestörten, einen afflikteten Geist haben, ja, müssen wir praktizieren. Aber ich meine, je weiter wir gehen, desto mehr macht die Praxis Spaß, weil wir merken, dass wir wirklich vorankommen.
Ja.
Ja, ich möchte jemand von euch dann noch was hinzufügen aus der eigenen Erfahrung? Vielleicht.
Silvia, ich hätte eine Frage dafür. Warum meinst du, dass wenn es so mehr Herausforderungen dann ins Leben kommen, dann sind wir auf dem guten Weg? Ich frage, weil ich im Moment so, ich benenne das eine Krise, bin und dann verstehe ich nicht ganz, warum ist das ein Zeichen, dass das der gute Weg ist und nicht, dass ich mehr aufpassen muss auf zum Beispiel Gesundheit oder Großzügigkeit oder solche Sachen.
Luisa, einen Moment. Jemand hat gerade seinen Bildschirm geshared mit uns allen und ich glaube, das war Michael. Michael, erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich will dir nur sagen, wir alle sehen jetzt gerade deinen Bildschirm. Und okay. Ich würde das jetzt vielleicht einmal beenden, diese Freigabe deines Bildschirms.
Okay, vielen Dank.
Okay.
Gut. Kannst du mich eigentlich hören?
Ja, ich kann dich hören.
Darf ich eine Frage nach Luisa stellen?
Ja, gerne, sehr gerne. Okay, also Luisa, im Diamantschneider-Sutra und auch in vielen Schriften, ja, wird das immer wieder betont, dass wahrhaft Praktizierende große Herausforderungen erfahren. Das gehört zu einem spirituellen Weg. Deswegen ist es ein spiritueller Weg und nicht eine spirituelle Hängematte.
Ja, das ist auch schön. Vielen Dank.
Und natürlich heißt das, ist das ein Hinweis darauf, dass wir, wo uns das Leben zeigt, unser Karma zeigt, an welchen Stellen wir in dem Moment vielleicht besonders arbeiten sollen. Das kann man auch so ein bisschen als Kompass nennen. Luisa.
Okay, danke dir. Okay. Danke.
Silvia?
Ja, warte mal, Michael hat eine Frage.
Ja, hallo, grüß Gott, guten Abend an alle. Ich bin Michael. Ich habe im letzten Jahr schon hier in München mit Holger und Brigitte gearbeitet. Und ich freue mich, dass ich bei euch als Quereinsteiger mit dabei sein kann. Ich habe von dir gelesen, Silvia, ich meine gelesen zu haben, dass du ein Sechstagebuch schon sehr lange führst.
Ja. Das Sechsmalbuch, ja.
Sechsmalbuch, entschuldige. Mhm. Sechsmalbuch. Magst du ein paar Worte dazu sagen, inwieweit es dir geholfen hat? Okay. Ich bin nicht ganz fertig mit der Frage. Geistesgifte zu erkennen, zu reduzieren und möglicherweise auch zu eliminieren. Vielleicht Wut und Ärger.
Vielleicht. ganz sicher für mich ist das die profundeste Praxis, macht das Sechsmalbuch jetzt tatsächlich im September, sind es 14 Jahre und ich habe es wirklich auch immer mit mir, das ist für mich, ich kann so viel Kraft daraus schöpfen. Und dadurch, dass ich tatsächlich diese Gewohnheit entwickle, alle 2 bis 3 Stunden zu stoppen, innezuhalten, genau zu schauen, wie habe ich reagiert, wie hat mein Geist reagiert, wie waren meine Handlungen, was habe ich gesagt, habe ich die Möglichkeit, zum einen diese positiven Prägungen wirklich zu stärken, zu versiegeln, und da, wo ich daneben haue, das auch gleich zu bereinigen. Das hat zur Folge, dass mein Geist im Laufe der Jahre wesentlich friedlicher, wesentlich ruhiger geworden ist, dass ich viel konzentrierter sein kann. Zum Beispiel hat das auch diese Folge, dass ich dass es mir leichter fällt, immer leichter fällt, die Leerheit tatsächlich zu erinnern und dann auch in herausfordernden Situationen zu erinnern. Ja.
Okay, danke.
Kann ich von ganzem Herzen empfehlen.
Danke.
Okay, meine Lieben. Dann, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann habe ich noch eine Frage, beziehungsweise eine Bitte an euch. Und zwar, wenn wir angenommen, wir würden eine Online-Community aufbauen, wo wir uns regelmäßig austauschen könnten über Social Media. Was würdet ihr euch wünschen an Teachings, an Themen? Was würde euch helfen in eurer Praxis? Wie könnten wir euch unterstützen in eurem Alltag? Wenn euch was dazu einfällt, wenn ihr mir euer Feedback geben würdet, würde ich mich sehr freuen, zum Beispiel per E-Mail. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz köstliche und freudvolle analytische Meditation, weil es geht jetzt in den nächsten Tagen darum, sich vorzustellen, wie das ist, wenn der Geist frei von aller Negativität ist, ja, wie es sich anfühlen könnte für euch, wenn ihr Nirvana erreicht habt. Und dann ganz zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Absatz aus den Wellen des Lichts vorlesen. Das ist ein Auszug aus einem Vortrag von Geshe Michael, den er während seines 3-Jahres-Schweigeretreats gehalten hat. Und er sagt, also, wir alle bemühen uns, gut zu sein. Die Menschen hier, wir alle, die wir nachts in unseren Jurten sitzen oder abends ACI-Klassen lauschen, und wir fragen uns, warum wir keine besseren Menschen sein können. Und für uns alle ändern sich einfach nur durch das Nachdenken darüber, durch den Wunsch, ein besserer Mensch zu sein, die karmischen Samen, die wir gepflanzt haben, als wir zum Beispiel andere im Stich gelassen haben. Aber durch diesen Wunsch und durch das Nachdenken darüber ändern sie sich und sie produzieren ein schönes Ergebnis. Eine wunderbare Zeit wünsche ich euch und ich freue mich, wenn wir uns dann in 2 Wochen wieder hören. Und ich stoppe jetzt die Aufnahme und dann machen wir noch das Mandala und die Widmung.